So, dann fangen wir an mit der Übung 5 heute. Das ist unsere letzte Übung vor der Klausur. Genau, wie schon gesagt, wir werden ein paar klausurähnliche Aufgaben besprechen und ja, das Ganze soll natürlich wie immer sehr interaktiv passieren. Und ja, wenn euch was zu bestimmten Themen einfällt, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Wir fangen an mit einer kleinen Runde Quiz. Die Frage ist, welche der folgenden Antworten korrekt ist. Ist eine Softwarelösung erst einmal weit verbreitet, stehen potenzielle Konkurrenten vor einem Start-up-Problem, das umso größer ist: A, je niedriger der Netzeffektfaktor der Software ist, B, je höher der Netzeffektfaktor der Software ist, C, je geringer das Verhältnis des Netzeffektnutzens zum Gesamtnutzen der Software ist, oder D, keine der Antworten ist richtig. Wer ist für A? Wer ist für B? Okay, wer ist für C? Für D? Okay. B war das, gell? Kann mir das jemand begründen? Wer kann mir das begründen? Aha. Und was hat das mit dem Netzeffektfaktor zu tun? Ja. Okay. Ja, sehr gut. Also ihr merkt, wenn man das mal ausformulieren muss, so wie das auch bei einer Klausur möglicherweise sein müsste, dann, ja, dann muss man schon achten darauf, wie man das formuliert. Antwort B ist natürlich richtig, je höher der Netzeffektfaktor der Software ist. Und die Begründung, die wir dafür gewählt haben, ist, der Netzeffektfaktor definiert sich, wie du richtig gesagt hast, als das Verhältnis des Netzeffektnutzens zum Gesamtnutzen. Und eine weit verbreitete Software, deren Nutzen stark durch Netzeffekte geprägt ist, also wo es wichtig ist, dass viele andere Nutzer auch die gleiche Software benutzen, die stellt genau dann eben potenzielle Konkurrenten vor das Problem, erst eine kritische Masse erreichen zu müssen, um auf diesem Markt irgendwie Fuß fassen zu können. Weil theoretisch ja, der Anreiz, in das bestehende System, in das bestehende Netzwerk, dem bestehenden Netzwerk beizutreten, natürlich größer ist, weil man da schon auf vorhandene Netzeffekte und Netzeffektnutzen trifft. Was wären denn so Beispiele für einen hohen Netzeffektfaktor, niedrigen Netzeffektfaktor, die euch einfallen? Irgendeine Software. Genau. Also ein Chatprogramm bringt mir gar nichts, wenn keine anderen Nutzer dabei sind. Also da wäre der Netzeffektfaktor wahrscheinlich 1. Und jetzt was einen niedrigen, eher niedrigen Netzeffektfaktor hat? Das ist eine gute Idee, ja. Noch? Sag du es mir. Und warum ist das, warum in der Gruppe? Ja. 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 Ja, genau. Wir sprechen hier bei dem Thema aus Sicht eines einzelnen Softwareanbieters, der ein Produkt anbietet. Genau. Und in diesem Fall ist natürlich, wenn es einen gemeinsamen Standard gibt, der eben durch diese Software realisiert wird, dann ist Netzeffekt-Nutzen vorhanden. Es gibt viele Softwarearten, bei denen es relativ unwichtig ist, ob andere Leute genau diese gleiche Software einsetzen. Ja? Mhm. Aber nach wie vor ist der Nutzen für dich höher, je mehr andere Leute den gleichen Standard verwenden. Und dabei ist es nicht so wichtig, ob es die gleiche Software ist, sondern ob es der gleiche Standard ist. Und der Standard ist in dem Fall das Dokumentenformat, das eben ja, von beiden Softwaren realisiert wird. Genau, richtig. Genau, richtig, genau. Ja. Also, das ist ein guter Punkt. Man muss da unterscheiden, ob wir über den Standard an sich reden oder ob wir über ein bestimmtes herstellerspezifisches Produkt reden, das einen Standard implementiert. Oft ist es eben so, dass wir eine Software haben, die genau einen Standard implementiert, der ja so in der Form nicht von anderen Softwarearten auch unterstützt wird. Es kommt aber oft vor, dass wir eben eine Software oder dass verschiedene Hersteller einen gemeinsamen Standard eben verwenden. Standardisierungspartnerschaft ist hier das Stichwort. Und da ist natürlich der Vorteil, dass eben alle Beteiligten von diesem gemeinsamen Standard und eben dann auch von den Netzeffekten profitieren. Was mir jetzt noch eingefallen ist, hier zum Beispiel als eine Software, die relativ wenig Netzeffektnutzen im Verhältnis zum Gesamtnutzen stiftet, wäre jetzt beispielsweise so eine Recording-Software. Die benutze ich einfach nur, um die jeweilige Veranstaltung aufzuzeichnen, abzuspeichern, zu bearbeiten, zu rendern, hochzuladen und fertig. Da tausche ich nichts mit anderen aus, jetzt für meinen Anwendungsfall. Gut. Jetzt haben wir hier drei gemischte Übungsaufgaben, wie sie ähnlich in der Klausur vorkommen könnten. Und ja, jetzt würde ich euch einfach mal so 20 Minuten Zeit geben, die zu bearbeiten. Ihr sollt die dabei möglichst so formulieren, wie ihr sie auch in der Klausur auf Papier beantworten würdet. Jetzt mal schnell geguckt, ist 20 Minuten in der Klausur wahrscheinlich ein bisschen zu viel. In der Klausur hättet ihr ein bisschen weniger Zeit. Ja, probiert euch einfach mal dran, wir besprechen die dann gleich. Gut. Dann machen wir mal weiter. So, kommen wir mal zur Aufgabe 5.2. Was ist denn da wichtig bei der Antwort? Oder fangen wir mal so an. Was habt ihr denn? Wer mag mal seine Antwort zum Besten geben? Nochmal den letzten Satz. Okay. Wie meinst du das zwischen Preis und Absatzmenge? Aha. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, genau, ja. Also vom Prinzip her genau richtig, du hast alle wichtigen Punkte gesagt. Ganz kurz, was ist ein Trade-off? Ja. Genau, richtig, ja. Also eine bestimmte Aktion führt zu zwei verschiedenen Effekten und der eine ist gut für mich und der andere ist nicht gut für mich und ich muss eben abwägen, wie stark werde ich diese Aktion durchführen, wie intensiv, um eben abzuwägen zwischen diesen beiden gegenläufigen Effekten. So, also, das ist jetzt eine Musterantwort, die ist nicht eins zu eins so zu übernehmen, aber die soll verdeutlichen, was uns da wichtig ist. Ein Verzicht auf DRM zieht einerseits eine erhöhte Zahlungsbereitschaft der Konsumenten mit sich, das ist das, was du gesagt hattest, da weniger Einschränkungen bezüglich der Nutzung der digitalen Güter bestehen. Klar, ich kann den Song beliebig oft kopieren, auf verschiedenen Abspielgeräten abspielen, nicht nur auf dem einen, etc. Also habe ich einen höheren Nutzen und damit auch eine höhere Zahlungsbereitschaft. Andererseits ermöglicht der Verzicht auf DRM das illegale Kopieren von digitalen Gütern, das ist klar. Und nach Shapiro und Varian kann sich der Absatz eben genau der Umsatz kann sich einerseits durch gesteigerte Zahlungsbereitschaften erhöhen, aber auch aufgrund von Raubkopien sinken. Also ich verzichte auf DRM und das hat zwei verschiedene Effekte für mich. Einer ist gut, einer ist schlecht. Ja, also das muss hier nicht Absatz, sondern Umsatz heißen. Genau. Und es ist dabei wichtig, dass aus der Antwort hervorgeht, dass diese beiden Effekte gegeneinander laufen. Das heißt, ich kann nicht beides haben. Ich muss irgendwie hier einen optimalen Punkt finden. Und des Weiteren ist wichtig, dass dieser Mechanismus eben erklärt wird. Es würde nicht irgendwie lang zu sagen, DRM führt einmal zu mehr Umsatz und einmal zu weniger Umsatz wegen Piraterie oder so, sondern das muss wirklich dabei sein, ja, einerseits haben Leute mehr Nutzen und deshalb erhöht sich die Zahlungsbereitschaft und andererseits sinkt der Umsatz durch mögliche Pirateriefolgen. Ja, aber inhaltlich hast du das alles gesagt. Wobei dieser letzte Satz mit dem Trade-off besteht zwischen Preis und Absatz, das ist so nicht wirklich, nicht ganz verständlich. Ich würde Preis durch Zahlungsbereitschaft in dem Fall ersetzen, oder erzielbaren Preis, einem höheren erzielbaren Preis, weil einfach nur Preis ist nicht ganz aussagekräftig. Okay? Aber sonst super. Also ihr braucht euch hier nicht irgendwie zurückhalten oder zu schämen für eure Antworten. Wir sind hier, um das ganze Ding zu üben und genau, am Ende schlauer rauszukommen. So wie ich mit dem Umsatz. So, Aufgabe 5.3. Was ist der Zweck von Standardisierungspartnerschaften und warum können diese gerade in der Softwareindustrie ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein? Mag da jemand mal seine Antwort vorlesen? Nicht? Korrekt so. Wobei verhindern potenzielle Konkurrenz, das wäre für mich zu allgemein. Also ich würde da erwarten, dass du sagst, das Verhindern von Konkurrenzstandards. Weil Konkurrenz allgemein verhinderst du dadurch im erweiterten Sinne natürlich auch, aber hier geht es wirklich darum, dass gegnerische oder Konkurrenzstandards geschwächt werden. Hier. Durch das Bilden von Standardisierungspartnerschaften wird versucht, eigene Standards am Markt durchzusetzen oder solche zu verhindern, die potenziellen Konkurrenten nutzen können. Genau das. In der Softwareindustrie basiert der Erfolg vieler Produkte auf dem durch einen Standard gestifteten Netzeffekt nutzen. Und das Durchsetzen eigener Standards bzw. das Verhindern von Konkurrenzstandards stärkt damit die eigene Position. Genau. Also im Grunde hast du das auch alles so gesagt. Es kommt dabei wirklich ein Stück weit auf die Formulierung an. Man kann das Richtige meinen, aber es muss da wirklich stehen, damit es nicht zweideutig ist, nicht zu allgemein. Ja. Bei der Aufgabe war es wichtig, einmal natürlich gelernt zu haben, was Standardisierungspartnerschaften sind und wofür die gut sind. Es ist zweitens wichtig zu wissen, dass eben die Netzeffekte für die Softwareindustrie eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und dann eben diese Verknüpfung zwischen diesen beiden Aspekten, ne? Dass ich durch eigene Standards, wenn ich die durchsetze, durch Standardisierungspartnerschaften, eben meine eigenen Netzeffekte und damit meine Marktposition verstärken kann. Ja. Genau, ja. Das ist natürlich völlig korrekt und würde keinen Punkt Abzug geben. Ich denke, dass es ja. Ich denke, dass es so ein bisschen subsumiert wird unter dem eigene Standards am Markt durchzusetzen, weil wenn ich weniger Aufwand habe, den eigenen Standard durchzusetzen, wenn es für mich leichter ist, weniger kostet, wie auch immer weniger Risiko hat, dann kann ich das natürlich leichter. Aber natürlich genau richtig und zeigt, dass du das Ding verstanden hast. Ja. Also in so einem Fall ist es, wenn ihr nicht zu wenig Zeit habt und euch so ein Gedanke kommt, dann ist es nicht schädlich, den hinzuschreiben, sofern er denn korrekt ist. Weil wenn so eine ja ein bisschen Wischiwaschi-Antwort da steht und das Ganze sehr allgemein gehalten ist, dann weiß man oder dann ist es nicht ersichtlich, ob derjenige wirklich weiß, was er meint, oder ob so ein paar Stichworte zu dem Oberthema im Kopf geblieben sind und daraus irgendwie einigermaßen vernünftiger Satz zusammen gestückelt wurde. Also wenn ihr da das Wissen habt, dann gebt es ruhig zum Besten, wenn ihr die Zeit habt. Das gibt nicht unbedingt extra Punkte, aber das hilft demjenigen oder derjenigen, der oder die korrigiert, eben ja, nachzuvollziehen, habt ihr es wirklich verstanden oder habt ihr es eben nicht verstanden. Gut. Erläutern Sie, warum der Verkauf eines Produktes zum Einheitspreis suboptimal für den Umsatz eines Anbieters sein kann, und skizzieren Sie hierzu auch eine Angebots- und Nachfragekurve bei Einheitspreis, die Sie vollständig beschriften. Warum ist der Verkauf suboptimal? Ihr braucht da nicht unbedingt abzulesen, sondern könnt auch so antworten, wie ihr das eben in allen wichtigen Punkten tun würdet. Sehr gut, der Einstieg über die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften, über die der Punkt, dass Nachfrage verloren geht, ist genau richtig, und die Konsumentenrente, die nicht abgeschöpft wird, ist auch genau richtig. Ja, ich gehe da gleich mal hin. Also wir haben hier A, den Punkt, es gibt unterschiedlich hohe Zahlungsbereitschaften am Markt für ein Produkt, was dem jeweils individuellen Nutzenempfinden entspricht. Das, ja, also die unterschiedlich hohen Zahlungsbereitschaften, die genügen uns hier. Beim Verkauf eines Produkts zum Einheitspreis werden diese Unterschiede nicht berücksichtigt, und so wird einerseits die Nachfrage derer nicht befriedigt, deren Zahlungsbereitschaft unterhalb des Einheitspreises liegt. Das heißt, die gehen mir als Käufer verloren. Von denen kriege ich kein Geld. Und andererseits, und deshalb hat das Ding auch wieder zwei Effekte, kann ich die Konsumentenrente nicht vollständig abschöpfen, die eben dadurch entsteht, dass manche Leute auch bereit wären, mehr für das Produkt zu bezahlen. Also die Nachfrage der Individuen wird nicht befriedigt, denen der Einheitspreis zu hoch ist. Andererseits wird Konsumentenrente nicht vollständig abgeschöpft, wenn Käufer für das Produkt weniger zahlen müssen, als sie eigentlich bereit wären zu zahlen. Ja. Genau, also A, die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften, B, es muss klar sein, dass hier zwei Effekte entstehen, weswegen dieser Einheitspreis suboptimal ist, sondern ist auch die vollständig beschriftete Grafik wichtig. Also es reicht nicht da einfach hier zwei Achsen und zwei Striche reinzumalen, sondern wir wollen da auch wissen, was da oben dieses Dreieck bedeutet, nämlich Konsumentenrente, unten, was die nicht bediente Nachfrage ist, genau, wo der Einheitspreis liegt und damit die Einheitsmenge, ja, und welches die Angebots- und welches die Nachfragekurve ist. Also wenn da steht, beschriften Sie die Grafik vollständig, dann wollen wir das auch wirklich vollständig haben. Gibt es dazu Fragen? Gut. Nee, genau, nee. Hier steht in der Aufgabenstellung, skizzieren Sie eine Angebots- und Nachfragekurve bei Einheitspreis, die Sie vollständig beschriften. Das ist auch ein guter Punkt, was du sagst, weil bei dieser Aufgabe wird durchaus schon mal entweder nur die Preisdifferenzierungskurve gezeichnet oder beide. Das ist natürlich Zeitverschwendung. Also weil es für die Differenzierungskurve gibt es keine Punkte und für die Einheitspreisgrafik und die Differenzierung gibt es nicht extra Punkte. Also spart euch die Zeit, indem ihr die Aufgabenstellung wirklich gut durchlest. So, eine Runde Quiz. Welche der folgenden Antworten ist korrekt? Nach dem Modell von Arthur entsteht ein Lock-in in Technologie B, wenn A. der Basisnutzen beider Technologien für beide Akteure negativ wird, B. der Netzeffektnutzen von Technologie B den von Technologie A übersteigt, C. der Gesamtnutzen von Technologie B für beide Akteure den von Technologie A übersteigt oder D. wenn die Anzahl der Adoptionen von Technologie B die von Technologie A übersteigt. Wer ist für A? Wer ist für B? C? D? Also C? Stimmt natürlich. Nach dem Modell von Arthur erfolgt ein Lock-in in eine Technologie ab dem Zeitpunkt genau, ab dem sich ein Akteur oder der erste Akteur gegen seine natürliche, ursprünglich präferierte Technologie entscheidet. Und das wird genau dann passieren, wenn ihm diese nicht präferierte Alternative einen höheren Gesamtnutzen stiftet als die eigentlich bevorzugte Alternative. Bei diesen Multiple-Choice-Aufgaben ist genau eine Antwort korrekt und ihr müsst auch genau diese korrekte Antwort treffen. Und wenn ihr was Falsches ankreuzt, gibt das Punktabzug. Warum ist A nicht richtig? Warum ist A nicht richtig? Oder falsch? Ja. Ja, also es ist natürlich völliger Quatsch. Das ist eine Antwortalternative, die ja jemand, der das Modell nicht gelernt hat, ja, der weiß möglicherweise nicht, dass der Basisnutzen eigentlich nicht negativ sein kann. Ja. Warum ist es nicht B? Genau. Also es könnte durchaus der Fall sein, dass der Netzeffektnutzen von B den von A übersteigt in der Situation des Lock-ins, aber das ist keineswegs eine hinreichende Bedingung. Und warum ist es nicht D? Also genau, das Arthur-Modell sagt wirklich explizit, der Akteur entscheidet sich nur nach dem Kriterium des Gesamtnutzens, des für ihn höheren Gesamtnutzens. Und es kann durchaus der Fall, wir hatten in der Vorlesung dieses eine Beispiel oder in der Übung war das, glaube ich, bei der am Anfang eine Menge S-Akteure irgendwie auf den Markt gekommen sind, aber irgendwie der Basisnutzen von A noch so hoch war, dass trotz der Mehradoption von dieser Technologie B die R-Akteure sich immer noch für A entschieden haben. Also die Anzahl der Adoptionen kann zwar hoch sein, wenn aber irgendwie der Gesamtnutzen noch nicht den übersteigt der anderen Technologie, dann entsteht noch kein Login. Gibt es dazu Fragen? Sorry, nochmal? Ach so, ja, nee, bei Multiple Choice wird keine Begründung verlangt. Genau. Aber natürlich würde, also alles, was ihr machen sollt, steht da und alles, was, ja, genau. Ja. Genau, nee. Ja, das bleibt innerhalb der Gesamtaufgabe, kann die Punktzahl nicht negativ werden. Ihr könnt euch damit nur andere richtige Antworten kaputt machen. So, dann haben wir hier nochmal zwei klausurähnliche Aufgaben, für die ihr jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit habt, die so zu beantworten, wie ihr das für richtig haltet. Gut, dann machen wir mal weiter. Wer will was zur 5-6 sagen? Freiwillige vor. Ja? Also du sagst, die Zahlungsbereitschaft für das oder der Bündelpreis ist normalerweise günstiger als der Preis für die Einzelprodukte. Und was hat es mit der Korrelation der Zahlungsbereitschaften der Einzelprodukte zu tun? Ja. Aha. Ja, okay, jetzt habe ich es. Ja. Das ist die gesunde Menschenverstand-Antwort, die natürlich so korrekt ist, aber in der Klausur nicht unbedingt volle Punktzahl gegeben hätte. Mag das jemand ergänzen? Also du hast jetzt quasi seine Perspektive ein bisschen erweitert. Du bist von deiner Sicht ausgegangen, hast gesagt, für mich macht das total Sinn oder macht das tendenziell Sinn, wenn ich im Bündel nicht so viel zahlen muss. Du hast jetzt gesagt, es gibt noch weitere Marktteilnehmer, bei denen es möglicherweise anders ist. Und genau, irgendwie hat es was damit zu tun. Du wolltest noch was sagen? Von was? Ja. Ja. Würden sie gar nichts kaufen? Genau. Genau. Richtig, ja. Ja, also dann, das ist eine Aufgabe, zu denen die Folien oder bei denen wir beobachten können, dass die Folien oft ja, ein bisschen auswendig gelernt werden. Und wenn wir dann, also da steht dann als Antwort wirklich fast eins zu eins die Definition oder beziehungsweise die Begründung aus dem Skript. Eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften führt zu geringerer Varianz der Zahlungsbereitschaften für das Bündel. Und dann ist es tendenziell vorteilhafter, ja, ist eine Bündelungsstrategie tendenziell vorteilhafter. Das passt dann zwar auch, aber wenn wir die Aufgabe gering variieren, dann passt es dann oft nicht mehr, weil, ja, weil vielleicht die Mechanismen dahinter nicht ganz verstanden wurden. Also es stimmt natürlich so, für diese Frage wäre die Antwort natürlich richtig, Bündelungsstrategie erfolgreicher, wenn Zahlungsbereitschaften der Einzelprodukte negativ miteinander korreliert sind. Dann sind die Zahlungsbereitschaften der Kunden für das Bündel homogener, die Varianz der Zahlungsbereitschaften ist geringer und für einen Anbieter ist es dann einfacher, einen Preis für das Bündel zu finden, den möglichst viele potenzielle Käufer bereit sind zu zahlen. Genau. Ja, und wir haben hier in der Aufgabenstellung stand, wie hängt der Erfolg einer Bündelungsstrategie von der Korrelation ab und warum? Und es ist wichtig, eben beide Aufgabenteile auch zu beantworten. Also wie sagt hier, sie ist erfolgreicher, wenn die Zahlungsbereitschaften negativ miteinander korreliert sind. Und das Warum kommt eben darunter. Wenn die Zahlungsbereitschaften ja, eben negativ korreliert sind, sind die Zahlungsbereitschaften der Kunden für das Bündel homogener. Und dann ist es eben einfacher, einen Preis zu finden für das Bündel. Gibt es dazu Fragen? Habt ihr das? Soll ich das nochmal erklären? Was ist nochmal die Frage, bitte? Ja. Genau. Ja. Was passiert denn, wenn die Zahlungsbereitschaften positiv miteinander korreliert sind? Nee, also es reicht eine Richtung anzugeben. Genau. Also, um das nochmal zu verdeutlichen, das ist nicht eine negative beziehungsweise eine positive Korrelation heißt nicht, dass es hier nur hoch und niedrig gibt. Also hier, wir haben hier den Preis P2, P1 oder die Zahlungsbereitschaften. Machen wir es gleich richtig. So, und wenn die für das eine hoch ist, hier für die eine hoch ist, dann ist die fürs andere niedrig oder beziehungsweise für die eine ist es hoch, dann ist es für die andere niedrig oder so. Es kann auch den Fall geben, dass also eine positive Korrelation heißt, es besteht ein linearer positiver Zusammenhang zwischen beiden Größen. Das heißt, es gibt nicht nur den Fall, dass eben beide niedrig sind, also meine Zahlungsbereitschaft für Produkt 1 ist niedrig, dann ist die Zahlungsbereitschaft für das Produkt 2 auch niedrig, beziehungsweise meine Zahlungsbereitschaft für das eine Produkt ist hoch, dann ist sie auch für das andere hoch. Es kann auch sein, dass hier in der Mitte, dass die Zahlungsbereitschaft für das eine irgendwie mittelmäßig ist und die dann eben dass das andere gut ist, dann auch in der Mitte. Also das heißt, wir haben hier irgendwie einen linearen Zusammenhang zwischen diesen beiden Zahlungsbereitschaften. beziehungsweise einen negativen linearen Zusammenhang, falls die Korrelationen negativ sind. Weil ich meine, dass es oft so verstanden wird, dass es eben nur hoch und niedrig gibt. Das heißt, wenn es für den einen hoch ist, dann ist es das Produkt, die Zahlungsbereitschaft für das andere Produkt niedrig und eben umgekehrt. Also es bedeutet wirklich, dass es geht um einen linearen Zusammenhang der beiden Größen. Macht es das klarer oder unklarer? Passt? Okay. Ja. So, dann kann ich mir natürlich vorstellen, in dem Fall, dass ich positiv korrelierte Zahlungsbereitschaften habe, dass ich dann Leute habe, bei denen sind beide Zahlen, also bei denen sind die Zahlungsbereitschaften für beide Produkte niedrig. Das heißt hier irgendwo links die Zahlungsbereitschaft für das Bündel. Und es gibt Leute, für die sind beide Zahlungsbereitschaften hoch. Die sind dann für den Bündelpreis sind die dann auch irgendwo hier rechts. Das heißt, die haben eine hohe Zahlungsbereitschaft für das Bündel. Und dann gibt es welche, die sind vielleicht hier, die sind hier, 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 weil wir eben diesen linearen Zusammenhang haben. Das heißt, diese Zahlungsbereitschaft für das Bündel im Fall der positiven Korrelation sind hier irgendwo über diese Achse verstreut. Und das macht es für mich als Anbieter natürlich schwierig zu sagen, okay, hier setze ich meinen Bündelpreis an, ne? Im Gegensatz dazu, falls sie negativ korreliert sind, dann ist eben für tendenziell sind die hohe Zahlungsbereitschaft für das eine gut haben eine relativ geringe für das andere. Und dann gibt es vielleicht wieder andere, die haben eine ganz hohe Zahlungsbereitschaft für das eine Gut, die haben dann eine ganz niedrige Zahlungsbereitschaft für das zweite Gut. Und dann gibt es welche, die sind auch irgendwie so in der Mitte. Aber tendenziell, dadurch, dass ich diese Bündelpreise oder dass sich die Zahlungsbereitschaften ja addieren, treffen sich die Zahlungsbereitschaften für das Bündel dann irgendwie alle so in einem mittleren Bereich. Das heißt, die Varianz dieser Zahlungsbereitschaften für das Bündel sinkt. Und dann ist es für mich als Anbieter leichter zu sagen, okay, hier, dort, wo sich diese Zahlungsbereitschaften für das Bündel irgendwie ja, so ballen, treffen, dort setze ich irgendwo meinen Bündelpreis an. Okay. Genau, also hier ist es eben ja, wichtig, nicht nur diese Begründung eben auswendig zu lernen und die dann so runterzuschreiben. Es kann auch passieren, dass irgendwie eine leicht abgewandelte Fragestellung dasteht und dann ist eben das Verständnis für diesen Mechanismus wichtig. Ganz anders ist es bei der nächsten Aufgabe. Nennen Sie zwei Marktleistungs- und Risikomotive für Unternehmensübernahmen. Da geht es einfach darum, ja, die Folie aus dem Skript gelernt zu haben, ne? Das sind jetzt hier Beispiele. Und es kam immer mal vor, dass dann Leute sich nicht ganz so sicher waren und deshalb alle möglichen Sachen hingeschrieben haben, die ihnen eingefallen sind, bei nennen Sie zwei. Und dann steht man natürlich ein bisschen vor einem Dilemma als Korrekteur, wenn jetzt die ersten beiden Antworten falsch sind, aber irgendwie stehen dann unten auch noch zwei, die so einigermaßen passen. Deshalb werden wir es so machen, dass wir sagen werden, ja, nennen Sie genau zwei, oder ja, um das eben zu vermeiden. Ja, und hier nochmal ein Hinweis auf die Aufgabenstellung, da stand, nennen Sie je zwei Marktleistungs- und Risikomotive. Das heißt nicht, erläutern Sie oder erklären Sie oder was bedeutet das, sondern das heißt nennen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, da kann man auch Zeit sparen. Ja. Und wenn es jetzt nicht exakt der Wortlaut ist, sondern irgendwie das Gleiche bedeutet, ungefähr das Gleiche bedeutet, dann gibt es auch Punkte. Nicht ganz so eindeutig ist es, wenn man jetzt ein Risikomotiv nimmt, das jetzt vielleicht eine ganz kleine Teilmenge von so einem Punkt ist, den wir im Skript hatten. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja. Also es sollte schon das Ziel sein, diese, von der Bedeutung her, diese genauen Punkte eben dann hinzuschreiben. Korrekt ist? Ja, gibt Punkte, genau. Ja. Aber dann muss es wirklich richtig sein. Und derjenige, der dann korrigiert, ja, wenn der dann ein Gegenbeispiel findet, warum das nicht so sein sollte oder so, dann, ja. Ja. Ja, das wäre richtig. Ja, klar, macht ja absolut Sinn. So, dann sind wir fast durch für heute. Noch eine Runde Quiz. Welche der folgenden Antworten ist korrekt? Der Pinguin-Effekt entsteht durch A, eine Überversorgung mit Standards auf einem Softwaremarkt, B, einen Netzeffektfaktor des bestehenden Standards nahe Null, C, hohe Kommunikation unter den Anwendern eines bestehenden Standards oder D, Abstimmungsprobleme unter den Nutzern eines bestehenden Standards. Wer ist für A? B? C? D? Nochmal? Wer ist für A? B? C? D? Okay. Also, du hast die Metapher schon richtig verstanden. Also Abstimmungsprobleme unter den Nutzern eines bestehenden Standards. Und der Pinguin-Effekt ist, sagt das Folgende aus. Der Gesamtnutzen für alle Nutzer eines bestimmten Standards könnte erhöht werden, wenn alle Nutzer dieses Standards oder viele Nutzer dieses Standards gemeinsam zu einem überlegenen Standard wechseln würden. Dass sich das einzelne Nutzer alleine aber nicht trauen, weil ich dann den Netzeffektnutzen natürlich der installierten Basis des momentan verwendeten Standards verlieren würde, führen eben diese Abstimmungsprobleme unter den Nutzern dazu, dass niemand wechselt. Also man könnte irgendwie sagen, okay, wir schreiben jetzt eine Rundmail an alle Nutzer von Microsoft Word und sagen, ja komm, wir wechseln alle auf dieses neue System. Und dann wäre die Unsicherheit wahrscheinlich immer noch so groß, dass keiner wechseln würde. Aber genau das passiert eben nicht. Und es wird sich nicht abgestimmt. Und deshalb jemand alleine irgendwie, nehmen wir mal eine Fachabteilung in einem Unternehmen, die sagen ja hier, die verwalten ihre IT selbst. Und die sagen jetzt, hier gibt es dieses super Office-System, wir wollen das gerne einführen, aber wir trauen uns nicht wirklich, weil wir nicht wissen, ob es andere auch machen würden. Und dann können wir mit unseren Geschäftspartnern keine Dokumente mehr austauschen. Genau. Warum das Pinguin-Effekt heißt, das hast du im Prinzip schon gesagt, ne? Der Gesamtnutzen für die Pinguine, die auf dieser Eisscholle stehen, der wäre natürlich höher, wenn alle reinspringen würden und eben fressen. Aber einer alleine traut sich nicht zu springen, weil er Angst hat, gefressen zu werden. Genau. Gibt es dazu noch Fragen? Okay. Wir machen nochmal eine Vorbesprechung zur Klausur in der übernächsten Dienstag in der Vorlesung. Also wenn ihr dann noch Fragen habt, wir reden dann auch nochmal über Inhalte. Genau. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag dann in Walldorf um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Rezeption an dem Gebäude WDF 03. Das ist auf der Anfahrtsskizze das Gebäude Nummer 3. Gut, dann vielen Dank für heute und euch noch eine schöne Woche.